2024 war ein Jahr voller Rekorde, Emotionen und spannender Wettkämpfe. In der neuesten Folge vom Mein Athlet Leichtathletik-Podcast blicken Lynn und ich auf die größten Leichtathletik-Momente aus diesem Jahr zurück. Von Owen Ansers historischem Sprint bis zu den Olympischen Spielen in Paris. Freut euch also auf die letzte Folge im Jahr 2024.
Mein Athlet, der Leichtathletik-Podcast aus Frankfurt am Main.
Herzlich willkommen, Lynn.
Hi, Benny.
Ja, es freut mich, dass wir es kurz vor knapp in 2024 doch nochmal geschafft haben, uns zusammenzuschalten. Die letzte gemeinsame Folge für dieses Jahr, sie wird online gehen. Ich glaube, ich mache mal hier den Kalender auf, am 30.12., also wirklich unmittelbar vor dem Jahreswechsel. Und da wir uns ja jetzt auch schon eine Weile nicht mehr gesprochen haben, Lynn, wie geht's dir und was gibt's bei dir so Neues?
Mir geht's sehr gut im Moment. Es ist natürlich wie immer sehr, sehr viel los. Ich glaube, es geht aber allen so in der Weihnachtszeit und so zum Jahreswechsel. Bei mir hat sich auch einiges getan. Ich bin nach Stuttgart umgezogen. Ich glaube, das hatten wir sogar mal thematisiert. Und jetzt habe ich kürzlich erst einen neuen Vertrag unterschrieben beim VfB Stuttgart, habe mich dem also angeschlossen. Es war eine total angenehme Atmosphäre, weil die haben das quasi genutzt als Meeting, um einmal alle Vertragsathletinnen und Vertragsathleten zusammenzubringen. Auch der Präsident war dabei, Dietmar Allgeier. Und ja, war eine total angenehme Atmosphäre. Wir haben auch Fotos direkt geschossen für gegebenenfalls Autogrammkarten, wurden eingekleidet. Und ich fand das total professionell, das Setting. Habe mich total gefreut, da in dieser Runde mal zu Gast sein zu dürfen.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Also bist du mittlerweile wirklich gut in Stuttgart angekommen, dass du sagen kannst, das passt auch so weit vom Training. Studium ist ja auch noch so ein Thema bei dir. Also der Terminkalender auch weiterhin gut gefüllt.
Ja, also ich fühle mich wirklich total angekommen. Ich werde irgendwie ständig gefragt, ja, gefällt es dir überhaupt in Stuttgart? Aber ich finde es so eine wunderschöne Stadt. Also allein die ganzen Fassaden und so weiter. Ich laufe total gerne durch die Innenstadt. Ich laufe auch manchmal bis zum Hauptbahnhof. Das ist mir völlig egal, weil man hat immer was zu gucken. Vor allem jetzt, wo der Weihnachtsmarkt quasi noch vor meiner Haustür ist. Das gefällt mir total gut. Und wie du schon angesprochen hast, ja, Bachelorstudium. Also ich schreibe gerade meine Bachelorarbeit. Das wird mich die nächsten Monate noch beschäftigen. Und ja, da werde ich bestimmt noch mal ein bisschen Werbung für machen, wenn dann die Datenerhebung auch läuft, dass ich noch ein paar Personen rekrutieren kann. Und parallel eben Arbeit in der Psychiatrie habe ich ja jetzt auch im Oktober angefangen, um einfach nochmal ein bisschen Berufserfahrung zu sammeln neben dem Studium. Und auch das bringt mich total nach vorne. Also ich habe gerade das Gefühl, ja, ich entwickle mich so ein bisschen weiter, auch was das Sprechen angeht. So die ersten Termine, die werden jetzt gerade so festgelegt fürs nächste Jahr. Und ich habe auch an einem Workshop teilgenommen, der ausgerichtet worden ist vom DLV. Und da ging es eben um Sprechen und es waren wirklich die Profis der Szene mit dabei. Also haltet euch fest mit Florian Weber, mit Dirk Bartholomie und Julia Nestle, also wirklich die DLV-Moderatoren, die man halt auch so kennt von den Europameisterschaften, von den Weltmeisterschaften, deutschen Meisterschaften sowieso. Und von denen durfte ich dann 2 Tage lang was lernen und das hat mich auch total nach vorne gebracht.
Ich meine, auch wir haben ja schon gemeinsam so einiges moderiert, du ja noch viel häufiger, auch bei vielen Live-Wettkämpfen. Was waren denn so aber die größten Learnings, die du von dem Workshop mitgenommen hast? Weil du hast ja da die Namen genannt, das sind ja wirklich Profis, die auch extrem viel Erfahrung haben.
Ja, ich fand den Workshop total allumfassend. Also es ging natürlich um die Stimme an sich, um gute Aufwärmübungen. Es gab aber auch einen technischen Teil, also wo wir das alles mal mit dem Schaltpult und so weiter grob kennengelernt haben, weil es ist ja auch irgendwie unser tägliches Arbeitsgerät. Dann ging es darum, wie man gut recherchiert. Also auch die Vorbereitung hat dann nochmal so ein bisschen Platz bekommen. Event Presentation, nochmal so ein bisschen größer gedacht vielleicht, als die meisten bisher gearbeitet haben. Solche Dinge. Und wir mussten natürlich auch sehr viel praktische Übungen machen. Also wir haben auch tatsächlich dort gesprochen mit Mikrofon und haben dann direkt Feedback bekommen und ja, da habe ich total viel für mich mitgenommen.
So diese Sprachübung, Stimmübung ist, glaube ich, auch was man vor dem Podcast eigentlich machen könnte. Musst du mir nach der Folge dann mal den einen oder anderen Tipp geben. Die Sprachübung lassen wir jetzt aus der Folge raus. Aber ich würde vorschlagen, jetzt so kurz vor Jahresende, werfen wir nochmal einen Rückblick auf 2024 und jetzt vor, ich sag mal, wenigen Tagen, wenigen Wochen gab es ja noch so die Cross-Europameisterschaften in Antalya. Du hast dich da intensiv mit beschäftigt, dir auch nochmal die Ergebnislisten angeschaut. Gib uns doch da mal einen Überblick, wie es da so insgesamt gelaufen ist.
Ich glaube, beim Cross geht es ja zuerst immer so um die Strecke und die war diesmal wirklich sehr abwechslungsreich. Also es gab Sandpassagen, es gab sehr viel Matsch, es gab auch einige Hügel, die mit drin waren, also alles in allem sehr viele Rhythmusbrecher und das wäre für mich, also es wäre wirklich gar nicht mein Ding gewesen, das wäre mir absolut zum Verhängnis geworden, weil ich ja so eine Rhythmusläuferin bin, die eher so ihren Stiefel dann durchdrückt über die Kilometer und ja, das sorgt doch einfach dafür, dass die Zeiten sehr wenig aussagekräftig sind. Es gab auch einen Livestream, ich weiß nicht, Benni, hast du den geguckt oder hast du dich mal reingeklickt?
Tatsächlich nicht, nee.
Der Kommentar war eigentlich auf Englisch, also ursprünglich, und wurde dann von KI in diverse Sprachen übersetzt, also ein quasi KI-Livestream auf Deutsch dann. Und ich fand es total spannend vorher. Ich habe mir schon Gedanken gemacht, wie wird das wohl klingen? Wird das sehr, sehr gut sein und mich quasi als Sprecherin irgendwann ersetzen? Oder wird das total schlecht sein? Und ich wusste überhaupt nicht, worauf ich mich einstellen sollte. Letztendlich war es so, dass wirklich keinerlei Emotionen da transportiert worden sind. Also es klang wirklich eins zu eins, wie du dir eine KI-Stimme vorstellst. Und es war gar nicht mitreißend. Also so vor allem auf den letzten 100 Metern, wo man eigentlich erwartet, eine Sprecherin oder ein Sprecher geht dann nochmal hoch mit der Stimme und versucht da irgendwie Emotionen zu transportieren. Das hat halt eine KI nicht geschafft, müssen wir so ganz ehrlich sagen. Und manche Sätze waren inhaltlich korrekt, andere ergaben wirklich gar keinen Sinn. Also, dass man nicht wusste, was damit gemeint ist. Und da habe ich mir gedacht, okay, dann hätte ich wahrscheinlich lieber auf Englisch geguckt. Und ja, ist aber definitiv die Zukunft. Also in einigen Monaten oder Jahren kann ich mir schon vorstellen, dass das wirklich Kommentatoren ersetzt.
Ja.
Auch ein bisschen erschreckend.
Zumindest so für Ergebnisberichterstattung könnte ich mir das vorstellen, weil ich sag mal, so dieses Sprachliche, sowas wiederzugeben, dass es inhaltlich stimmt, ist nicht so komplex, wie dann die Emotionen da reinzupacken, weil dann auch zu wissen, oder man muss ja nicht drüber nachdenken, wenn man sich freut oder wenn was spannend ist oder nicht. Und bis eine KI sowas aus Bildern oder aus alten Videos errechnet oder gelernt hat, könnte ich mir vorstellen, dass das nochmal ein bisschen länger dauert, ein bisschen komplexer ist. Aber ist spannend und da sieht man, wie die Technik voranschreitet. Also klar, KI ist mittlerweile auch so im Podcasting, gerade auch bei der Nachbearbeitung, was den Sound angeht, ein immer größeres Thema. Aber das ist dann natürlich so Next Level. Aber nochmal ganz kurz auch zur Cross-AM. Du hast gesagt, das wäre gar nichts für dich, weil du eine rhythmische Läuferin bist. Du bist aber schon mal Cross gelaufen?
Ja, natürlich. Also auch ich bin Cross gelaufen, weil das liegt mir dann doch wieder eher als so eine Hallensaison zu machen mit ewig vielen Runden auf einer 200 Meter Tatanbahn.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Das ist dann abwechslungsreicher, als da die vielen Runden zu drehen.
Ja, aber da ist ja eben für jeden Läufer und jede Läuferin auch was dabei. Also darauf wollte ich auch hinaus, dass die Strecken sich ja so unterscheiden, dass man eigentlich sehr schwer vorhersehen kann, wie es jetzt auf einer anderen Strecke aussieht. Also da kann sich das Blatt dann auch wieder komplett wenden.
Und wie war insgesamt so das Setting? Ich habe so ein bisschen die Berichterstattung drumherum erfolgt. Ich glaube, es gab auch so die ein oder andere Diskussion im Rahmen der Cross-EM.
Ja, und zwar wie immer bezüglich der Nominierungen. Also die Anzahl der Nominierten ist noch stärker limitiert gewesen als sonst. Ich glaube, in den letzten Jahren hatte der DLV immer 5 Männer und 5 Frauen entsandt und dieses Jahr waren es halt nur 4. Gar keine männliche U23, also die wurde wirklich komplett außen vor gelassen. Es ist niemand an den Start gegangen von Deutschland. Und ja, die Begründung war so ein bisschen, der DLV hat sich keine Leistung unter den Top 16 erwartet. Und das ist natürlich total subjektiv und auch irgendwie schwer vorhersehbar. Also, weil die Strecken eben sich so stark unterscheiden. Und ja, fand ich sehr, sehr schwierig. Ja. Darüber hinaus wird dann Constanze Klosterhalfen per Wildcard gesandt. Da gibt es ja immer so ein bisschen Klauseln in den Nominierungsrichtlinien. Ich habe auch nochmal reingeschaut. Da steht dann sowas wie, im freien Ermessen kann der DLV dies und das entscheiden. Sie ist aber nicht bei der Cross-DM an den Start gegangen und auch nicht bei den Olympischen Spielen. Also eigentlich hatte sie diese Kriterien, die erfüllt sein müssen für eine Nominierung, nicht erfüllt. Nichtsdestotrotz hat sie sehr, sehr gut abgeschnitten. Darüber brauchen wir gar nicht reden. Aber ja, es war einfach schwierig für andere Athletinnen, die sich halt berechtigterweise Hoffnung gemacht haben, geschickt zu werden. Und das hat zum Beispiel Pauline Meyer getroffen, die 4. geworden ist, meine ich, bei der Cross-DM und dann halt nicht mitgenommen worden ist, obwohl sie eigentlich gedacht hatte oder geliebäugelt hatte mit einem Platz. Und das ist, glaube ich, für alle Athletinnen und Athleten super bitter gewesen, auch die männliche U23, die halt irgendwie sich entwickelt wollen, die darauf Monate und Jahre lang hingearbeitet haben, mal in Deutschland-Trikot an den Start zu gehen. Und dann wird ihnen das irgendwie verwehrt. Und das ist ein totaler Dämpfer. Also so empfinde ich das. Ich weiß nicht, was denkst du dazu?
Ja, also gerade auch, wenn man noch so jung ist, braucht man ja auch die Wettkampferfahrung auf so einem internationalen Niveau. Und auch wenn dann vielleicht perspektivisch ein 16. Platz noch nicht drin gewesen wäre, sammelt man ja bei sowas auch Erfahrung und Sicherheit. Und wenn dann das Leistungsniveau ein, zwei Jahre später dann nochmal höher ist, hat man zumindest schon mal, weiß man, in was für einem Setting man da an den Start geht. Und es motiviert natürlich auch so eine Nominierung für so eine Europameisterschaft. Das pusht einen ja dann auch für die kommenden Trainingseinheiten, für die kommenden Jahre. Deswegen sehe ich es da genauso wie du. Das ist schade, dass da niemand gerade auch aus diesem U23-Bereich mitgenommen wurde.
Ganz genau. Und wenn man halt die Entscheidungen so trifft, dann wäre es zumindest angemessen gewesen, mit den Betroffenen mal persönlich in Austausch zu treten. Aber auch das ist leider mal wieder nicht passiert. Also die haben dann von ihrer Nicht-Nominierung alle über Instagram erfahren. Und das sollte wirklich nicht so sein.
Wie? Erstmal, da gebe ich dir absolut recht. Aber ich glaube, das Thema, das hatten wir schon ein paar Mal. Dass da die Kommunikation tatsächlich, man kann das immer noch mal ein bisschen optimieren.
Ganz genau. Und entsprechend hat sich das dann leider auch ausgedrückt über Social Media in den diversen Leichtathletikforen und so weiter. Ich habe mal so ein bisschen reingelesen, aber letztendlich war die Stimmung auch sehr, sehr negativ. Und Eine Sache wollte ich dazu aber nochmal sagen gerne, weil diejenigen, die da kommentieren, die scheinen leider nicht so schlau genug zu sein, die tatsächlichen Entscheidungsträger vom DLV und die DLV-Redakteurinnen voneinander zu unterscheiden. Und ich glaube, das ist total basic, aber irgendwie haben das nicht alle durchblickt. Also diejenigen, die die DLV-Texte verfassen, also zum Beispiel in Hinblick auf die Nominierung für eine Cross-EM, sind eben nicht diejenigen, die diese Entscheidungen treffen.
Ja.
Und also das sollte eigentlich jeder begreifen, aber die wurden da persönlich angegangen, die Redakteurinnen, obwohl das ja nur diejenigen sind, die halt diese Informationen transportieren müssen. Und natürlich steht dann deren Namen irgendwie über dem Text, aber die haben mit der Entscheidung gar nichts am Hut. Die befürworten das teilweise nicht mal. Und ja, das muss man irgendwie im Hinterkopf behalten.
Und dazu auch noch, ich meine, wir kritisieren ja auch immer mal den DLV und die ein oder andere Entscheidung, aber ich sag mal, berechtigte Kritik ist auch immer okay, aber es ist halt auch immer die Frage, wie man dann sowas kommuniziert. Manchmal geht es ja dann tatsächlich auch unter die Gürtellinie und das ist dann tatsächlich die Frage, ob das wirklich sein muss und dann auch gerade in Richtung von Leuten, die gar nichts für die Entscheidung können, das ist dann tatsächlich schwierig.
Ja, da musste das Social Media Team auch wieder einige Kommentare löschen, weil die halt einfach angreifend waren und sehr wertend und ja, das ist irgendwie schwierig. Also es muss schon auf einem konstruktiven Level bleiben.
Deswegen bin ich sehr froh, dass wir so eine positive Community im MeinAthlet-Podcast haben und dass es da eigentlich immer sehr entspannt zur Sache geht.
Mhm.
Aber schauen wir noch mal kurz auf die Ergebnisse der Cross-EM. Wie ist es denn dann insgesamt ausgegangen?
Ich würde sagen, überwiegend positiv. Das große Highlight waren natürlich die Frauen. Die sind über 7.834 Meter an den Start gegangen. Ich weiß nicht, warum das immer so krumm und schief sein muss. Es gab Silber für Constanze Klosterhalfen. Wir hatten sie ja gerade schon angesprochen. Und das eben direkt bei ihrem Comeback auf die internationale Spitze. Wie schon vor 2 Jahren. Also auch dort hat sie Silber gewonnen bei der Cross-Europameisterschaft. Und sie sagte auch im Nachhinein so, die Strecke kam ihr wirklich entgegen. Europameisterin wurde dann irgendwie die große Favoritin, Italienerin Nadia Battocletti. Die hat dann damit das Altersklassentriple perfekt gemacht. Nach Gold in der U20 und in der U23 jetzt eben auch noch die Frauenwertung gewonnen. Also Chapeau dafür schon mal. Und so ein bisschen zum Rennverlauf, weil ich fand das sehr, sehr spannend auch zu sehen. Die Französin Manon Trapp hat da quasi direkt von Beginn an die Flucht nach vorne gesucht und Coco ließ sich aber nicht aus der Ruhe bringen. So eine 10-Sekunden Lücke ist dann da irgendwann gerissen, die musste erstmal geschlossen werden, aber es gab irgendwie diese 5-köpfige Gruppe mit Battocletti unter anderem, mit Coco und noch einigen anderen und die haben sich diese Aufgabe dann angenommen und ja, letztendlich fiel die Französin irgendwann sehr, sehr weit zurück auf Platz 8 und ja. Coco konnte sich da aber wirklich nochmal sehr gut behaupten auf den letzten Metern und dann Silber sichern. Also hat sich auf jeden Fall gelohnt, sie mitzunehmen. Darum geht's ja auch überhaupt nicht. Die hatte da definitiv ihren berechtigten Platz. Es ging mehr oder weniger darum, dass halt einige zu Hause gelassen worden sind, obwohl das in den Nominierungsrichtlinien vielleicht ein bisschen anders verankert war und die sich dann da leider Hoffnungen gemacht haben und nicht mitgenommen worden sind. Dann gab es ja noch einige andere deutsche Athletinnen, zum Beispiel die deutsche Meisterin Hannah Klein, die kam auf den 20. Platz rein. Einerseits sehr unglücklich, ja betroffen von einem Sturz direkt vorher und andererseits hat sie aber auch ihren Schritt gar nicht gefunden in dem Rennen und irgendwie keine Energie gehabt, der Akku war leer und da konnte sie sich selbst nicht so recht erklären, woran es jetzt gelegen hat. Dann noch 2 weitere Athletinnen, Dominika Meier auf Platz 32 und Eva Dieterich auf Platz 48. Die Crossfelder sind einfach immer wahnsinnig eng beisammen und da gehen ja auch bis zu 100, glaube ich, Athletinnen an den Start. Also haben sich da auf jeden Fall gut behauptet. Das ist wirklich immer absoluter Wahnsinn, vor allem beim Start, Benni. Ich weiß nicht, ob du das mal gesehen hast, aber so ein Massenstart bei einer Cross-Europameisterschaft, da werden wirklich ordentlich die Ellenbogen rausgefahren und da wird es vor allem auch von Anfang an direkt sehr, sehr schnell und dann hat man vielleicht sogar hinter ein Problem, dass die Beine sehr schwer werden.
Wie ist das denn insgesamt so beim Crosslauf? Ich sag mal, wenn man 100 oder 200 Meter sprintet, da ist die Streckenführung relativ simpel. Da muss ich mir vorher nicht die Wege auf der Bahn anschauen. Aber je nachdem, wie so eine Strecke beim Crosslauf ist, macht man da eine Streckenbegehung im Vorfeld? Schaut man sich so neuralgische Punkte an, wo man vielleicht irgendwie einen Angriff starten könnte oder wo man sich am besten irgendwie positionieren soll? Wie läuft das da im Vorfeld ab?
Ich bin ja doch einige Male Cross gelaufen, auch mal eine Cross-Europameisterschaft und Begehung zählt auf jeden Fall immer dazu, also dass man sich die Strecke mal anguckt, vor allem auch im Hinblick darauf, welche Spikes man halt anzieht, also welche Länge die Dornen haben sollen unter den Spikes, das ist total wichtig und auch damit man weiß, wie verläuft sich so die Strecke, also sind da eher längere Geradeaus-Passagen oder ist es sehr kurvig und wo kommen die Hügel, wann muss man sich irgendwie schonen, dass man auch schon mal die Hindernisse gesehen hat, auch die gab es in Antalya, also ist schon sehr, sehr wichtig, dass man da vorher sich mal ein Bild von gemacht hat.
Ja, das kann ich mir vorstellen, weil gerade auch wenn du sagst, dass da bis zu 100 Männer und Frauen an den Start gehen, da, wenn man weiß, wo man vielleicht eine Lücke findet, um nochmal irgendwo vorbeizuziehen oder wo es eng werden könnte, dann kann das schon den einen oder anderen Vorteil oder auch Nachteil bringen.
Ganz genau. Dann machen wir einfach direkt mal weiter mit den 4 DLV-Läufern, also der Männer. Und zwar total beeindruckt, Markus Görger ist ja als deutscher Meister dann angereist zu Cross-EM, ist auch ein absolutes Cross-Ass. Also jedes Mal, wenn es auf die Cross-Saison zugeht, dann läuft ja alles in Grund und Boden. Das ist wirklich mein Respekt auf jeden Fall. Der hat sich von Position 40 auf Platz 17 nach vorne gearbeitet. Also Top-Renneinteilung auf jeden Fall von ihm, war auch damit richtig zufrieden und ja, konnte sich da einfach nach vorne arbeiten. Das hat er sehr, sehr gut gelöst. Dann war noch Aaron Bienenfeld dabei. Letztes Jahr bester Deutscher auf Rang 14 und dieses Mal auf Platz 23. Der hatte auch als Rhythmusläufer definitiv eine schwere Aufgabe da bei der Cross-EM, aber glaube ich trotzdem Spaß gehabt. Dann noch Filimon Abraham auf Platz 38 und der deutsche Vizemeister Nick Jäger auf Platz 48, also irgendwie noch sehr weit zurück dann irgendwie, hatte gut begonnen, aber dann fehlte irgendwann halt die Kraft und auch das kann beim Crosslauf passieren und da wird's halt dann richtig schwer, wenn man da noch einige Kilometer vor sich hat und das zeigt halt auch nochmal, wie stark quasi die Auswirkungen der Strecke ist, also dass man in Riesenbeck bei der Cross-DM sehr, sehr gut zurechtkommen kann und dann Silber mit nach Hause nimmt und bei der Cross-EM sieht das dann komplett anders aus, also da ist jede Strecke für sich irgendwie individuell. Eine Medaille müssen wir auf jeden Fall noch feiern und das ist die Bronzemedaille mit der weiblichen U23. Angeführt von Pia Schlattmann als beste Deutsche, die hatte ich irgendwie noch so gar nicht auf dem Schirm. Die ist gerade 20 Jahre jung und ist dann direkt mit der weiblichen U23 zur Cross-EM gefahren. Noch nie eine DM-Medaille gewonnen und trotzdem mutig vom Start weg, irgendwie in der Führungsgruppe mit und ja, dann in einem sehr, sehr hart umfeiteten Sprint auf Platz 4 ins Ziel gekommen, aber für sie ein Riesenerfolg, wow. Definitiv. Also als 20-Jährige bei der U23, das hätte ich mir, glaube ich, gar nicht vorstellen können. Und dann noch blank. Achso, sorry.
Das ist auch nochmal so dieser Punkt, dass man gesagt hat, wir nominieren niemanden, weil wir nicht davon ausgehen, dass eine Top-16-Platzierung da mit im Spiel sein kann. Man kann ja auch im Rahmen solcher internationalen oder im Rahmen einfach von Meisterschaften über sich hinauswachsen. Und ich glaube, das hat sie ja jetzt auch da bei der EM gezeigt und das ist nochmal so als kleinen Einwurf an der Stelle.
Genau. Zu einer Mannschaft gehören natürlich noch zwei weitere Athletinnen. Und zwar waren das Blanka Dörfel auf dem 10. Platz, lange im Windschatten gehalten von Pia Schlattmann und Mia Jurenka auf dem 26. Rang. Und die haben dann quasi diese Bronzemedaille perfekt gemacht. Es gab noch zwei weitere Teams, männliche U20 mit Jakob Dieterich auf dem 13. als bester Deutscher. In der Teamwertung gab es übrigens Platz 8 mit David Scheller, Tobias Tent, Elias Koller und Paul Walochny, sind mir alles sehr bekannte Namen tatsächlich von den deutschen Jugendmeisterschaften, die ich ja kommentiert habe. Da freue ich mich immer, wenn ich irgendwie welche wiedererkenne, die dann international laufen dürfen. Und in der weiblichen U20, da musste sich Julia Erle sehr, sehr knapp im Fotofinish geschlagen geben. Aber eine Athletin, die auch nicht zu unterschätzen ist, das war die U20-Vize-Europameisterin über 1500 und 5000 Meter, Sophia Thøgersen aus Dänemark. Also das war auch keine leichte Aufgabe, die sie da hatte. Und unmittelbar nach dem Rennen war die Enttäuschung noch relativ groß und später war sie dann aber reflektierter. Und ich glaube, kann jetzt auch wirklich sehr zufrieden sein mit diesem 4. Platz.
Ja, Linda, vielen Dank für deinen Überblick zur Cross-EM 2024. Aber was waren denn darüber hinaus vielleicht noch so Highlights für dich aus diesem Jahr?
Ich habe mir natürlich Gedanken gemacht dazu und da sind mir zwei Wettkämpfe und ein Wettkampf und zwei Disziplinen direkt in den Kopf geschossen. Die Olympischen Spiele natürlich in Paris, das große Highlight, allein schon von der Aufmachung her. Ich habe so tolle Bilder im Kopf, das ist wahnsinnig toll. Wo ich am meisten mitgefiebert habe, war natürlich die Bronzemedaille mit der 4x100 Meter Frauenstaffel. Hat mich total bewegt, mich hat nichts mehr auf den Stühlen gehalten. Und Gold im Kugelstoßen für Yemisi Ogunleye, auch da, ich hatte Gänsehaut, ich habe, glaube ich, mitgeweint. Also wir hatten das ja alles schon thematisiert während der Olympischen Spiele. Aber das sind die zwei Wettkämpfe, an die ich direkt zurückdenke in diesem Jahr.
Ja, absolut. Also es sind auch zwei absolute Highlights von mir. Auch so, ich habe noch diese Kameraeinstellung von Yemisi vor dem letzten Versuch vor Augen, wo sie im Ring stand und dann einfach auch nochmal die Augen geschlossen hat und einfach bei sich war. Also dieses Stadion mit 80.000 Leuten, die unglaublich viel Lärm machen und ich glaube, sie hat in dem Moment einfach alles ausgeblendet und dann nochmal dieses Ding rausgehauen. Das war einfach für mich so absolut beeindruckend und auch zu sehen, wie man im Fokus bleiben kann, trotz einer unglaublichen Ablenkung um einen herum. Deswegen, das ist, glaube ich, auch oder ist auch einer der Momente, die sich für mich in diesem Jahr eingebrannt haben. Und du hast auch die 4x100 Meter Staffel der Frauen angesprochen mit der Bronzemedaille. Klar, für mich als ehemaligen Kurzsprinter ein absolutes Highlight, auch vor dem Hintergrund, dass ja Gina in diesem Jahr sich wirklich häufiger die Zeit genommen hatte, für die Schnell-nach-Paris-Serie sich in den Podcast einzuschalten. Und das so vor dem Hintergrund, dass ein olympisches Jahr ja natürlich auch immer ziemlich stressig sein kann, stressig ist. Und wenn man so diesen Weg über das Jahr mitverfolgen kann, also auch relativ dicht, dann fiebert man in so einer Situation einfach nochmal mehr mit. Und das war, glaube ich, auch so eine Medaille. Da haben jetzt nicht allzu viele mitgerechnet. Und dass es dann aber geklappt hat, war ja einfach tatsächlich für mich eines der Highlights in diesem Jahr. Ein anderes Highlight war für mich natürlich auch noch als ja, Kurzsprinter, 100-Meter-Sprinter, die 9,99 Sekunden von Owen Unser im Rahmen der deutschen Meisterschaften. Auch so ein bisschen vor dem Hintergrund, dass wir auch, ich glaube, ein oder zwei Wochen vor den deutschen Meisterschaften erst eine Folge mit ihm aufgenommen hatten. Er auch nochmal so seinen Weg für die Saison 2024 geschildert hatte. Er kam ja aus einer Verletzung raus und da hatte ich in der Folge noch mit ihm gesprochen, dass er kam ja bei der EM schon ins Finale und ist innerhalb von 4 Rennen, glaube ich, ist er ja dann die 10:16 gelaufen, also schon extrem schnell. Und da sagte ich zu ihm, ja, bei mir war es früher immer so, ich brauche ein paar Rennen, bis ich wirklich in der Saison bin und dann kann ich eine ordentliche Zeit raushauen. Und bei dir hat das ja schon bei der EM geklappt mit dieser unglaublich starken Zeit. Aber offensichtlich war es ja dann so bei ihm, dass diese 10:16 auch nur ein Vorgeschmack waren auf die 9,99 Sekunden. Und das ja war aus Sprinter-Sicht für Deutschland auch ein wirklich historischer Moment. Also so der Erste, der diese Schallmauer da durchbrochen hat, das war tatsächlich für mich auch eines der Highlights in 2024.
Vielleicht könnte ich aus Sprecherinnen-Sicht noch was hinzufügen.
Ja, gerne.
Da denke ich ja nochmal ein bisschen anders, aber ich durfte dieses Jahr wahnsinnig viele deutsche Meisterschaften kommentieren im Livestream oder auch moderieren, unter anderem halt die DM-Mehrkampfhalle, die deutschen Jugendhallenmeisterschaften, dann die deutschen Meisterschaften U16, U18, U20 und U23. Also auch das war für mich nochmal ein großes Highlight und zeigt auch einfach nochmal die Wertschätzung irgendwie, dass der DLV mich da immer wieder einlädt und mich das machen lässt. Ich finde auch, ich habe mich wirklich krass entwickelt. Also kann man ja schon mal so sagen, wenn ich 2 Jahre zurückgucke, wie ich da einen Livestream kommentiert habe und mir jetzt anhöre, was ich halt jetzt zum aktuellen Zeitpunkt mache, das ist um Welten besser. Und ich weiß, dass da immer noch Luft nach oben ist. Also ich denke jetzt lange nicht, dass ich perfekt sei, aber so generell, ich bin halt weitergekommen und das macht mich sehr, sehr zufrieden. Auch über die deutschen Meisterschaften hinaus wurde ich sehr, sehr häufig eingeladen. Zum Beispiel beim Wurfmeeting in Wiesbaden, die Sparkassengala in Regensburg, die Juga in Mannheim und so weiter. Also da habe ich jetzt echt Fuß gefasst und habe auch richtig Lust auf die neue Saison.
Du hast ja auch seit kurzem eine eigene Internetseite, die packe ich auch mit in die Shownotes rein. Also wenn man da dir schreiben möchte, auch gerade wenn es rund um das Thema Moderation geht, dann packe ich da natürlich wieder alles in die Shownotes mit rein. Und ja, das ist, ich glaube, das ist auch das Schöne, dass man auch so sehen kann, wie man sich da so weiterentwickelt. Und ja, ich habe da tatsächlich auch noch ich glaube vor 2 Jahren war es, haben wir ja einige Golden League Meetings kommentiert, unter anderem New York.
War ja Sport auch, Deutschland TV.
Genau, war ja auch mit dabei und das ist dann schon spannend zu sehen, wie so dieser Weg über die Zeit da geht und ja, wie man sich einfach weiterentwickelt. Und Weiterentwicklung ist, glaube ich, auch so ein guter Stichpunkt. In diesem Jahr gab es ja nicht nur die Olympischen Spiele, die Europameisterschaften und einige andere Highlights. Ich finde, in diesem Jahr gab es auch, was das mediale Standing oder Setting, was die Leichtathletik angeht, einige Neuerungen oder einige Highlights. Also zum einen die 2. Staffel von Sprint ist auf Netflix online gegangen, ist auch sehr, sehr gut angekommen. Da war ja auch vor einigen Wochen Atto Bolden mit im Podcast am Start. Der ist ja im Prinzip so die inoffizielle Stimme dieser Netflix-Doku. Dann gab es, fand ich in diesem Jahr, sehr, sehr viele Challenges. Also Duplantis gegen Warholm fällt mir ein, über die 100 Meter fand ich super spannend. Dann Noah Lyles ist gegen einige auf Instagram gesprintet. Mr. Beast vor kurzem hat da Leute herausgefordert, beziehungsweise wurde herausgefordert. Und das sind natürlich solche Sachen, die haben auch einen gewissen Reiz. Klar, da geht es dann nicht um die großen Medaillen bei internationalen Wettkämpfen, aber es ist auch einfach mal spannend zu sehen, wie schlägt sich ein Stabhochspringer gegen einen 400 Meter Hürdensprinter über die 100 Meter. Und das ist so, macht nochmal so ein bisschen diesen Kern der Leichtathletik aus oder dieser Zweikampf oder dieser Wettkämpfe, wie sie ja grundsätzlich sind, einfach zwei Leute fordern sich heraus, da ist nicht viel drumherum, da geht es nicht viel um technisches Equipment oder ähnliches, sondern einfach, wir stellen uns an die Startlinie oder setzen uns in den Block und wir gucken einfach, wer ist die Schnellste oder der Schnellste. Ist eigentlich relativ simpel, aber vom Aufbau, aber für mich immer noch super spannend zu sehen. Und wenn man sich die Downloadzahlen oder Klickzahlen von sowas anschaut, habe ich das Gefühl, geht es auch vielen Leuten so.
Ja, auch einfach, weil es so unvorhersehbar ist. Ich glaube, das macht den Reiz nochmal aus. Und ich saß natürlich auch direkt vorm Bildschirm und wollte das alles gucken. Und es rückt auch die Leichtathletik einfach nochmal in besseres Licht. Ja, sehr, sehr gute Werbung.
Da kommt mir auch nochmal ein Videoprojekt von Alisa Schmidt und mir von vor ein paar Jahren in den Sinn. Und zwar, als sie gegen Mats Hummels die 400 Meter gesprintet ist. Und du hast gesagt, dieser Gesprächsstoff, der dadurch entsteht. Also da war es ja auch so, wir hatten damals ja die Folge aufgenommen und so ein bisschen angeteasert. Und da gab es so eine Diskussion, wer diese 400 Meter gewinnt. Es war so ja, wie kann man sagen, also so polarisierend in so zwei Lager. So auf der einen Seite, ja, Alisa muss das ja gewinnen, sie ist die Spezialistin. Auf der anderen Seite, ja, Mats ist Fußballprofi, die trainieren so viel. Alisa kann überhaupt keine Chance haben. Und deswegen auch der Gesprächsstoff, der davor entstanden ist, war schon super spannend. Das Video ist ja dann auch viral gegangen. Ich glaube, in einer Woche hatte das damals schon 2 Millionen Views. Ich glaube, mittlerweile 4, 5.
Wow.
Falls es noch jemand nicht gesehen hat, packe ich auch in die Shownotes rein. Ich verrate nicht, wie es ausgegangen ist. Aber das sind solche Formate, die funktionieren wirklich gut.
Und auch im neuen Jahr gibt es ja einige neue Formate.
Ja. Und zwar,
da hatten wir gerade drüber gesprochen.
Genau. Zum einen, ja, würde ich sagen, Michael Johnson fordert so ein bisschen die Diamond League heraus mit einem neuen Konzept Grand Slam Track. Da hat er in diesem Jahr gerade auf den sozialen Medien schon sehr, sehr viel Werbung für gemacht. Es ist eine Serie auf dem Track, also viele Sprintdisziplinen sind da am Start, hat sehr, sehr viele hochkarätige Sprinterinnen engagiert oder unter Vertrag genommen. Es ist eine relativ kleine Serie mit aber hohen Gewinnprämien. Also die Athletinnen und Athleten werden da deutlich mehr an der Ausschüttung von Geldern beteiligt als jetzt bei der Diamond League. Und das Ganze wird auch ein bisschen anders medial aufgezogen als die Diamond League. Und da bin ich mal gespannt, wie das im neuen Jahr angenommen wird. Ich glaube, in Miami wird es ein Meeting geben, in Kingston auf Jamaika. Ich bin mal gespannt. Ich freue mich da auf die ersten Wettkämpfe. Und jetzt nicht parallel, aber auch im Laufe des Jahres hat World Athletics die Ultimate Championship Track League, die Ultimate Championships angekündigt. Ein Konzept, was dann in 2026 höchstwahrscheinlich an den Start gehen wird. Also ich habe so den Eindruck, in der Leichtathletik, da tut sich wirklich was. Es gab ja in diesem Jahr, wenn wir jetzt so drüber reden, auch so Ideen rund um das Thema Weitsprung. Soll es eine Absprungzone geben oder weiter vom Brett? Also das war ja ein sehr heiß diskutiertes Thema. Aber nichtsdestotrotz zeigt das, da wird sich Gedanken gemacht, wie kann man die Leichtathletik weiterentwickeln, attraktiver gestalten, so dass sie vielleicht auch immer noch mal so ein bisschen mehr in den Fokus rückt. Ja, und damit würde ich vorschlagen, machen wir mal so einen kleinen Ausblick auf das Jahr 2025. Lynn, was steht denn da so an?
Also dieses Jahr hatten wir ja schon einiges zu bieten mit der EM in Rom und den Olympischen Spielen in Paris. Und auch im nächsten Jahr geht's wirklich sehr, sehr spannend weiter, schon direkt unterm Hallendach. Wir haben sowohl eine Hallen-Europameisterschaft als auch eine Hallen-Weltmeisterschaft und das ja sehr, sehr dicht aufeinander folgend.
Ja, absolut. Also vom 6. bis zum 9. März sind die Hallen-Europameisterschaften in Apeldoorn und dann 2 Wochen später geht's in China, in Nanjing, mit den Hallen-Weltmeisterschaften direkt weiter vom 21. bis zum 23. März. Also da geht es wirklich Schlag auf Schlag und bin ich mal gespannt, ob tatsächlich Athleten da den Doppelstart wagen oder ob das dann einfach zu knapp ist, weil man braucht ja dann auch immer so ein bisschen Zeit, um sich zu akklimatisieren. Die Zeitumstellung spielt natürlich auch immer noch so ein bisschen mit rein, aber schauen wir mal.
Könnte auch sein, dass man sich da entscheiden muss. Also ich habe die Nominierungsrichtlinien jetzt noch gar nicht gelesen fürs nächste Jahr, aber manchmal schließt sich das ja auch gegenseitig aus, um ein bisschen mehr Athletinnen und Athleten auch die Chance zu geben, international zu starten.
Ja, wir haben die Hallen-WM angesprochen. Es gibt dann aber auch noch eine Freiluftweltmeisterschaft im kommenden Jahr. Wo findet die denn statt?
In Tokio, da geht's wieder hin. Also wirklich, das Jahr hat einiges zu bieten.
Absolut. Und ich glaube, für Tokio ist es auch eine sehr, sehr dankbare Veranstaltung, nach den Olympischen Spielen 2020, 2021 noch vor leeren Rängen, könnte ich mir vorstellen, dass das ja auch sehr, sehr schöne Olympiastadion in Tokio da im kommenden Jahr ausverkauft sein wird und was natürlich auch für die Athletinnen und Athleten eine komplett andere Kulisse sein wird.
Ja, kommt dann auch vor allem endlich mal auf seine Kosten. Ja, ich glaube, das wird sehr, sehr schön, vielleicht auch direkt im Vergleich. Also es sind ja bestimmt einige Athletinnen und Athleten auch dabei gewesen bei den Olympischen Spielen und dann quasi jetzt nochmal eine Weltmeisterschaft im gleichen Stadion, aber irgendwie trotzdem in komplett anderer Kulisse. Ja. Das, ja, freue ich mich drauf. Sportlich ist also einiges geboten, aber was gibt es denn bei dir so Neues, Benni?
Ja, tatsächlich viel, gerade auch im Januar. Ich muss es mir tatsächlich so ein bisschen notieren, sonst wäre das eine oder andere untergegangen. Also unsere Folge geht ja am 30.12., also unmittelbar vor Silvester online. Und die erste Folge in 2025 wird für mich schon mal ein absolutes Highlight, war ein Highlight, als ich die auch aufgenommen habe. Und zwar ist Justin Gatlin im Podcast am Start. Und mit ihm, ich kann ja schon mal so ein bisschen teasern, habe ich mich unter anderem über das Thema Mindset unterhalten. Also Justin Gatlin war ja natürlich ein nicht ganz unumstrittener Sprinter. Und ich habe so einen Wettkampf immer noch im Blick, und zwar die Weltmeisterschaften 2017 in London. Das letzte Rennen von Usain Bolt, das letzte 100-Meter-Finale von Usain Bolt. Und London war auch so ein bisschen das Wohnzimmer von ihm. Er war der absolute Liebling der Briten. Und Justin Gatlin war das nicht ganz. Und damals konnte ich das schon so ein bisschen mitverfolgen. Justin Gatlin wurde immer je im Vorlauf, Halbfinale, wurde er schon ein wenig ausgebuht. Und als er im Finale ins Stadion kam, waren, glaube ich, 100.000 Leute gegen ihn. Also es war unglaublich, ja, krass damals. Ich habe das auch damals schon wahrgenommen. Und er hat auch mal einen Vortrag dazu gehalten, wie das war, unter diesen Umständen ins Stadion zu kommen. Und ich fand es einfach immer ziemlich beeindruckend, dass man trotz dieser Umstände so bei sich bleiben kann, so im Fokus bleiben kann. Er ist ja dann noch Weltmeister geworden. Auf den letzten Metern hat er das Rennen für sich entschieden. Und deswegen wollte ich einfach unbedingt wissen, wie schafft man es trotz so einem Gegenwind, so einem Widerstand, einfach bei sich zu bleiben und sein Ding durchzuziehen. Weil ich glaube, Selbstzweifel und Unsicherheiten, damit hat jeder zu kämpfen. Und ich glaube, in so einer Situation könnte ich mir vorstellen, dass es sehr schwer ist, bei sich zu bleiben. Deswegen, das fand ich sehr, sehr spannend, das von ihm zu hören.
Wird bestimmt auch eine sehr polarisierende Folge, weil, also ich könnte mir schon vorstellen, dass es da auch durchaus Kritik gibt, warum man ihm dann nochmal eine Plattform bietet. Andererseits hat er wahnsinnig viel Erfahrung und auch sehr viel zu erzählen. Also, ne, wenn man in so einer Situation mal gewesen ist, dann weiß man, dass es absolut nicht einfach ist, damit umzugehen.
Ja, absolut. Wir haben auch immer mal ein bisschen polarisierende Folgen im Podcast, aber ich habe so den Standpunkt, man sollte jedem auch immer eine Stimme geben, eine Plattform.
Zweite Chance.
Und ich finde es auch immer, ich urteile ungern über andere Leute. Sagen wir mal so, ich stecke nicht in der Haut der anderen und es ist immer schwierig oder es ist immer einfacher, mit dem Finger auf Leute zu zeigen. Und ich versuche da immer bei mir selbst zu bleiben und an mir zu arbeiten. Und ich bin unglaublich dankbar, dass er sich die Zeit für die Folge genommen hat, weil diese Insights, diese Erfahrung fand ich super spannend. Es hat extrem viel Spaß gemacht, dieses Interview aufzunehmen. Auch zu erfahren, er ist jetzt ein guter Freund von Asafa Paul. Er war vor einer Weile auf seinem Geburtstag. Die beiden planen auch gemeinsame Challenge. Es gibt ja so Tough Mudder oder Spartan Races, so 10-Kilometer-Läufe mit Hindernissen. Das überlegen die zweimal gegeneinander zu machen. Und ich fand es auch interessant zu hören, wie es ist, einen ehemaligen Konkurrenten, die beiden waren ja auf höchstem Niveau, jetzt als besten oder als sehr guten Freund zu haben. Also das ist ja im Callroom bei einem WM- oder Olympia-Finale, da wird nicht so viel ausgetauscht. Und man hat das ja auch im Sprint gesehen, gerade bei Sprintern, diese Konkurrenz, dieses Konkurrenzdenken, da werden keine freundlichen Worte ausgetauscht, bevor es in so ein Finale geht. Und wie das dann erstmal zustande gekommen ist oder wie das dann ist, irgendwann nach der Karriere, ja, dass sich da Freundschaften aufbauen. Auch, ich meine, die sind im ähnlichen Weg gegangen, haben das ähnliche Sachen durchgemacht. Deswegen, das fand ich auch nochmal sehr, sehr spannend zu hören. Deswegen eine absolute Highlight-Folge von mir. Ja, ersten Montag im neuen Jahr geht sie online, auf Englisch natürlich. Und das natürlich ist auch ein Plan von mir, im kommenden Jahr vielleicht alle 4 bis 6 Wochen eine englische Folge rauszubringen, weil natürlich die internationale Leichtathletik da auch nochmal deutlich größer ist als die nationale. Da hätten wir nochmal sehr, sehr viele spannende Athletinnen, Athleten, auch Trainerinnen, Trainer, die wir da in unseren Podcast einladen könnten. Also das ist das eine, worauf ich mich freue. Dann noch vor dem ersten Interview in 2025 geht ein Mini-Podcast, eine Sonderserie online, und zwar Laufstart nennt sich das Ganze. Dein Weg zum Runner's High habe ich das genannt, und zwar rund um den Podcast kriegen wir auch immer wieder Zuschriften per E-Mail oder auch per DMs von Leuten, die jetzt noch nicht so im Leistungssport sind, sprich die eigentlich noch nie Sport gemacht haben oder sehr wenig und einfach wissen wollen, was muss ich machen, um mit dem Joggen anzufangen? Wie steige ich da ein? Wie muss ein Trainingsplan aussehen? Was brauche ich für Equipment? Regeneration? Was muss ich essen? Da kamen immer sehr, sehr viele Fragen. Und da habe ich mir mal Gedanken gemacht, einfach so eine kleine Miniserie ins Leben zu rufen. Es sind 10 Folgen geworden und es geht so darum, die meisten Folgen sind so 5, 6 Minuten lang mit den wichtigsten Tipps, die man so braucht, rund um das Laufen, wenn man damit anfangen möchte. Und dann gibt es noch 3 Folgen. Ich bin gespannt, wie das Konzept ankommt. Da laufe ich quasi mit dir. Also du solltest die Kopfhörer aufziehen, wenn du zum Joggen gehst. Und die erste Folge geht darum, dass man sich einfach nur mal draußen bewegt im neuen Jahr. Das Wetter ist nicht gut. Man sitzt den ganzen Tag in der Wohnung. Man geht einfach raus, bewegt sich, versucht so ein bisschen zu traben. Und du hast mich dann quasi auf den Ohren. Und dann animiere ich dich so ein bisschen zum Loslaufen, gebe so ein paar Hinweise, dass die Körperhaltung passt, dass du vielleicht auch nicht zu schnell läufst, wenn du noch nicht so im Joggen bist. Und dass man da einfach so zum einen ein paar technische Hinweise bekommt, motiviert wird und vielleicht sich auch so eine kleine Läufer-Community da bildet. Vielleicht starten wir auch noch eine Strava-Community, schauen wir mal. Also das ist ein Projekt, da habe ich lange mit geliebäugelt und ich glaube, der 1.1. ist ein perfekter Start für so ein Projekt.
Gefällt mir auf jeden Fall sehr und ist auch eine krasse Entwicklung, die du da persönlich hinlegst. Also ich weiß nicht, hättest du dir ausgemalt als Sprinter, dass du irgendwann mal andere Menschen anregst, 5 Kilometer zu laufen. Das sind ja unterschiedliche Welten eigentlich.
Ich hätte ihn davon abgeraten. Nehmt das Fahrrad. Nein, aber es ist tatsächlich sowas, wir machen, glaube ich, fast unser Leben lang Sport und haben da manchmal, glaube ich, gar nicht so den Blick drauf, wie groß die Hürde oder Hürden da für manche sind, dann einfach damit zu beginnen, weil man vielleicht auch gar nicht so den Zugang zu sowas hat, wenn man nicht in so einem sportlichen Umfeld ist. Und ich glaube, da kann sowas einen schon ein bisschen pushen und ich habe immer Bock auf neue Sachen. Deswegen freue ich mich, dass das tatsächlich dann am 1.1. losgeht. Da wird es dann immer mittwochs und samstags eine neue Folge geben. Also über 5 Wochen geht das Ganze und da bin ich gespannt, wie das Feedback ist, wie das angenommen wird. Und da hätte ich natürlich auch noch viele weitere Ideen für kommende Miniserien.
Wenn du sagst, du hast Bock auf neue Sachen, du hast ja auch ein Coaching ins Leben gerufen. Das hattest du schon ab und zu mal über Instagram, glaube ich, angeteasert. Was hat es damit auf sich?
Ja, genau. Also für Sportlerinnen und Sportler, die dann schon so ein bisschen weiter sind, Erfahrungen gesammelt haben und vielleicht auf einem Plateau hängen oder mal wieder verletzt sind, habe ich irgendwann ein 1:1-Coaching ins Leben gerufen, um einfach mal von außen den Blick auf das komplette sportliche System zu werfen. Weil gerade wenn man in einer sportlichen Bubble ist und nur so den Blick von innen hat, sieht man oft nicht, an welchen Stellschrauben man noch drehen kann, um so den nächsten Step zu gehen, ein Plateau zu überwinden oder eine Verletzung zu vermeiden. Und da nutze ich einfach die Erfahrung aus unseren über 300 Podcast-Folgen und meinen 13 Jahren im Leistungssport, um den Leuten einfach so ein bisschen zu zeigen, hey, hier könntest du dich noch so ein bisschen verbessern oder das ist vielleicht auch was du vermeiden solltest, wenn du dich nicht wieder verletzen willst. Und da wird es jetzt das erste Mal ein Online-Gruppenseminar geben. Das Ganze ist kostenlos. Es findet am 12.01., also am zweiten Sonntag in 2025 statt, um 10 Uhr. Und das ist die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Und da will ich das Konzept mal ein bisschen eingehender vorstellen und auch mit den Teilnehmern zusammenarbeiten, um einfach mal so die wichtigsten Punkte aufzuzeigen, wo sie vielleicht dran arbeiten können. Das ist auch so vielleicht so ein kleiner Testballon. Ich bin gespannt, wie auch das angenommen wird und es funktioniert. Aber ich habe mega Bock drauf. Und dazu packe ich natürlich auch den Link in die Shownotes rein. Man kann sich dafür anmelden. Und das ist auch eines der Highlights von mir dann auch schon im Januar. Also der Januar ist tatsächlich vollgepackt.
Ich glaube, es ist total hilfreich, weil irgendwann wird man ja auch so ein bisschen blind für seine eigenen Fehler oder will sich das vielleicht auch nicht eingestehen, wo man noch Potenzial hat und da dann quasi wirklich mal genau drauf zu gucken, das stelle ich mir schon gut vor.
Ja, also das ist ja auch aus diesem Gedanken geboren. Ich habe mich, als ich den Podcast gestartet habe, auch gefragt, warum sind die Gäste so gut? Was bringen die mit, dass die Olympiamedaillen, Rekorde oder Ähnliches aufstellen? Was hätte ich vielleicht damals auch anders machen können? Weil ich hatte damals so diesen Film, ich bin in einer super Trainingsgruppe, ich habe perfektes Umfeld, Ernährung ist irrelevant, weil ich hatte da kein, das war, hat einfach irgendwie gepasst, das war für mich kein Thema, das Thema Mindset war für mich egal, weil ich ein Wettkampftyp war, aber wenn ich rückblickend nochmal so auf mein System schaue, hätte es auch noch sehr, sehr viele Stellschrauben geben, an denen ich hätte drehen können, ich hätte mich viel besser ernähren müssen, ich hätte wirklich an meinem Mindset arbeiten sollen, denn mit dem Kopf durch die Wand im Kurzsprint, das funktioniert nicht, also, es gibt auch auf der anderen Seite viele, die vielleicht so ein bisschen Wettkampfangst haben und aber auch so dieses Thema Zeitmanagement, die Finanzen, also es gibt so viele Punkte, an denen man arbeiten kann, wenn man sagt, ich will mich da weiterentwickeln und deswegen ist es wirklich so ein Herzensprojekt von mir und da freue ich mich, dass es da jetzt erstmal in einem Gruppencoaching vorangeht. Aber Lynn, was wünschst du dir denn so fürs neue Jahr? Wir kommen jetzt so langsam zum Ende von unserer Jahresabschlussfeier-Folge. Feierfolge,
Also wirklich sehr, sehr viel. Ich habe ja sehr viele Langzeitprojekte irgendwie, laufen, würde ich sagen. Die Website war das eine, also linkleiner.de ist jetzt online, das ist schon mal abgeschlossen, aber fürs nächste Jahr vor allem meine Bachelorarbeit schreiben, natürlich die zu Ende bringen, dann den Master anfangen, klinische Psychologie und Psychotherapie wird es werden in Tübingen, dann natürlich erstmal einen Platz bekommen. Ich bin jetzt sehr optimistisch auf jeden Fall von meinen Vorleistungen her, dass das klappt, aber trotzdem ist ja auch nochmal mit ein bisschen Nervenkitzel verbunden, würde ich sagen. Dann nebenbei natürlich Arbeit in der Psychiatrie, sehr viel kommentieren und moderieren. Also da füllt sich gerade mein Kalender und sportlich gesehen vor allem verletzungsfrei bleiben, werden und wieder den Spaß zurückgewinnen. Ja, das ist wirklich das oberste Gebot.
Das ist das Wichtigste. Und im Januar und Februar die ein oder andere Folge mit mir rund um die größten deutschen Leichtathletik-Wettkämpfe, weil wir hatten eben auch nochmal in den Kalender reingeschaut, was in Deutschland im Januar, Februar alles so ansteht. Und ich glaube, da müssen wir auch mehr als nur eine Folge aufzeichnen.
Gerne, das machen wir.
Dann, Lynn, würde ich sagen, kommen wir so langsam zum Ende. An der Stelle allen Hörerinnen und Hörern einen guten Rutsch ins neue Jahr. bleibt uns treu. Und ja, wenn ihr Anregungen, Fragen rund um den Podcast, das Coaching, Moderation mit Lynn habt, schreibt uns gerne oder auch direkt Lynn. Vielen Dank fürs Zuhören und dann wir hören und sehen uns in 2025.
Falls dir die Folge gefallen hat, gib mir doch einfach eine Bewertung bei Spotify oder Apple Podcast. Außerdem freue ich mich sehr über dein Feedback per E-Mail oder auch auf Instagram. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.